MDR Blue Nachtclub. Überpop.
Mit Henning Cordes, guten Tag. Ich glaube, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Musik für Kinder, so richtig ernst wird die von vielen nicht genommen. Und es mag sicherlich Beispiele für echten Kinderquatsch geben, aber ich möchte hier in der kommenden Stunde versuchen nahezubringen, warum es sich sehr lohnt, sich Gedanken zu machen über Musik für Kinder und auch darüber, warum und wie man die eigenen Kinder mit Musik in Berührung bringen sollte. Ich war dafür wieder unterwegs mit dem Mikro unterm Arm auf Besuch beim emeritierten Musikpädagogen Wilfried Grun im fernen Schwarzwald. Er wird unter anderem darüber erzählen, wie Kinder schon ganz früh auf Musik reagieren, wie man sie musikalisch bilden kann und was das überhaupt bringt. Den Anfang macht hier aber gleich erstmal der Musiker Herr Jan aus Georgsmarienhütte bei Osnabrück. Er sagt, Kindermusik sei gar kein Genre, werde aber oft so behandelt. Schließlich gäbe es auch keine Seniorenmusik. Musik, die viele Kinder gerne hören, macht er trotzdem. Was Herr Jan sonst noch zu sagen hat, das gleich direkt hinter diesem kurzen Zwischenspiel, direkt aus dem Dschungel.
Schau, eins ist wichtig, mein kleiner Liebling. Wenn du überhaupt etwas tust, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal, 2, 3, 4.
Ist das dein Ernst?
Haha, es gibt nichts Besseres. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn die kitzeln.
Überpop NDR Blue. Hier geht es heute um, was Musik mit Kindern macht. Und jetzt spreche ich hier mit einem, der Musik für Kinder macht. Naja, zumindest auch für Kinder. Herr Jan, gerade hier in Georgsmarienhütte bei Osnabrück. Moin Jan.
Moin.
Du bist ja jetzt schon seit ein paar Jahren dabei. 2018 hast du mir gerade noch gesagt, hast du angefangen. Du schreibst Kinderlieder, du performst Kinderlieder auch live. Und was würdest du sagen? Was macht ein gutes, gelungenes Kinderlied denn aus? Kannst du da verschiedene Elemente benennen, die du dafür förderlich hältst?
Ja, da sind wir schon direkt bei dem komplizierten Kern der Sache, weil was ist denn überhaupt ein Kinderlied? Also, welche Kinder meint man jetzt? Meint man die 2- bis 4-Jährigen oder die 4- bis 6-Jährigen oder vielleicht, bis wann ist man denn ein Kind? Bis 13? Die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, deswegen ist dieses Wort Kindermusik einfach schon total irreführend.
Naja, deine Musik wird ja von vielen Kindern gehört. Das heißt, auf was achtest du denn, bei dem du sagen würdest, oh, das kommt aber bei meinem Publikum gut an?
Also mein Werdegang ist folgender, ich hab angefangen, Lieder für meine Tochter zu schreiben. Als die 2012 auf die Welt gekommen ist, habe ich gemerkt, ich selber kannte auch damals nur Rolf Zuckowski und irgendwie so Schlagerkindermusik, die uns irgendwie geschenkt wurde und die fand ich ganz furchtbar. Und da ich selber Musiker bin, habe ich gedacht, ich versuche mal das so zu machen, wie ich es gerne hören wollen würde. Also Songs im Prinzip. Und so hat das angefangen. Deswegen habe ich mir gar nicht in erster Linie vorgenommen, was wollen denn Kinder eigentlich, sondern mein Ziel war, Musik zu machen, die mir und meiner Tochter gefällt. Und ich konnte das natürlich immer testen, ob ihr das gefällt oder nicht. Und sie war so ungefähr 2, als ich so die ersten Stücke fertig hatte. Meine Musik wächst mit meiner Tochter. Also das erste Album war so von 2 bis 4, habe ich so die Songs geschrieben, 2 bis 5 vielleicht. Und das zweite Album ist so von 5 bis 7, 8, so in dieser Zeit entstanden. Und das letzte Album jetzt, Barfuß, ist von 8 bis 11 ungefähr. Das war so die Schreibe-Texte-Phase. Und ich habe im Laufe der Zeit, ich bin freier geworden, was die Produktion angeht. Am Anfang habe ich es wirklich ein bisschen verhaltener gemacht und nicht zu laut, nicht zu doll. Auch textlich versucht, es nachvollziehbarer zu machen. Da sind die Themen auch noch andere, wie so, wie macht das Känguru oder wie macht der Hund, wie macht so und so und so und so oder wie überrede ich meine Tochter, nach draußen zu gehen, wenn das Wetter schlecht ist, dass wir die Schlechtwettermachtzwerge ärgern zum Beispiel. Oder was mache ich, wenn meine Tochter das Brot nicht auf isst, dann schreibe ich den Rand vom Butterbrot, der sich beschwert, dass er nicht gegessen wird und so weiter. Also das ist die Geschichte dieser Songs aus dem ersten Album. Und das zweite Album hat schon ganz andere Themen wieder, so wie wenn der Frühling kommt oder ich habe ein Piratenlied geschrieben, weil ich im Auto mit meiner Tochter Cypress Hill gehört habe und die hat es total gefeiert auf dem Weg zum Kindergarten und wollte es immer wieder hören. Und dann habe ich gedacht, gut, ich kann das nachvollziehen, die ist jetzt 5 und die hat schon Bock auf so einen bösen Sound auch, den gibt es in der Kindermusik auch gar nicht, dass man so richtig schön mit dem Kopf nicken kann dazu. Und so die Piraten, die ich bis dahin kannte in Kindermusik, die waren immer so blödig. Also Cypress Hill klingt auch so ein bisschen so wie Piratenmucke. Genau, und dann habe ich ein Lied geschrieben, das so in die Richtung geht und so ist das zweite Album entstanden. Also ich habe dann auch wirklich, ich habe nochmal fetter produziert, mehr Beats reingepackt und so und mich mehr getraut. Und beim dritten Album jetzt habe ich meine Tochter eigentlich gar nicht mehr gefragt, ob sie das gut findet oder nicht. Ich habe einfach wirklich Musik gemacht, die Themen behandelt, über die wir so sprechen. Also wer bin ich, was ist cool. Wir haben über Unendlichkeit gesprochen, daraus habe ich ein Lied gemacht. Ja, also Themen, genau. Deswegen wächst das damit, deswegen sind auch die Kinder, die in meinem Publikum sind, die sind halt von 3, würde ich sagen, sind die jüngsten bis 10, 11, manchmal 12. Ich habe halt von Anfang an versucht, die Musik so zu schreiben, dass es den Eltern genauso gefällt. Also mir als Vater, mir als Musiker. Deswegen fand ich den Begriff Kindermusik schon immer schwierig und ich kann den für meine Musik eigentlich gar nicht verwenden, weil ich nie explizit nur für Kinder Musik gemacht habe. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Also wie kann man als Erwachsener davon ausgehen, ich mache das jetzt nur für Kinder?
Naja, wenn es jetzt so weitergeht, wie du beschreibst, dann wirst du ja sowieso in ein paar Jahren dann nur noch Musik für Erwachsene machen, wenn deine Tochter dann langsam 18, 19, 20, 21 wird. Du sagtest, du machst keine Musik, nicht unbedingt explizit für Kinder, aber du nennst es ja dann auch, ich sag mal so ähnlich. Zwar benutzt du das Wort Kindermusik, aber ich glaube, dein Slogan ist alternative Kindermusik. Da sind die Eltern gleich schon so ein bisschen drin in der ganzen Sache. Mich würde noch mal interessieren, wie das denn live abläuft. Also da stehen dann Eltern mit ihren Kindern. Ich nehme an, du hast auch schon vor dem eigenen Kind dann Musik gemacht. Wie würdest du denn ein Publikum mit Kindern beschreiben im Vergleich zu, ich sag mal, zu einem normalen, in Anführungsstrichen, erwachsenen Publikum? Was ist da anders? Ist da überhaupt irgendwas anders?
Ja, definitiv. Also dieser Begriff heißt alternative Kindi-Mucke. Ich musste mir mal irgendwas ausdenken, was das irgendwie beschreibt, was ich da tue. Deswegen habe ich dieses Wortspiel zusammengebaut, wo das Indie noch mit drin ist. Und ich hatte halt vorher Indie-Bands oder halt Singer-Songwriter, Indie-Pop-Bands im weitesten Sinne. Und da habe ich teilweise bei Konzerten kaum die Augen geöffnet. Ich habe am Klavier gesessen, dritte Stimmen gesungen und teilweise einfach nur so in der Musik verloren, die Augen geschlossen und mitgesungen. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich das auch machen könnte, wenn ich für Kinder Musik mache, beziehungsweise wenn ich meine Songs auf die Bühne bringe. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich den Augenkontakt nicht halte, wenn ich nicht aufmerksam dabei bin und die Kinder mit einbeziehe, dass die sehr schnell einfach sich umdrehen und was anderes machen. Während Erwachsene sich viel bewusster auf die Musik einlassen und zuhören oder brauchen Kinder nochmal was anderes, ist mein Eindruck. Deswegen hat sich das mittlerweile so entwickelt, dass ich meistens erzähle ich, bevor ich einen Song spiele, kurz was davon, also wovon der handelt, damit die Kinder eine Grundvorstellung haben, worüber ich gerade singe, weil ja der Text teilweise auch sehr schnell ist und so weiter und vielleicht unverständlich, wenn ein Schlagzeug dabei ist und so weiter, dann können die es besser aufgreifen. Ich habe gemerkt, das bringt ganz viel auf einem Konzert, wenn ich kurz anteaser, worum es in dem nächsten Song geht, ob die Kinder das kennen. Wir haben auch gemerkt, dass live manche Songs, die wir total gerne spielen mit der Band, nicht funktionieren, weil die Kinder das Thema nicht richtig checken. So.
Mach mal ein Beispiel.
Frühling zum Beispiel ist ein Song, ich liebe den, ich spiele den total gerne live und ich habe das Gefühl, die Kids ab Hälfte des Songs sind die nicht mehr so richtig dabei. Ich versuche dieses Gefühl zu beschreiben, wenn man so das erste Mal wahrnimmt, das Wetter verändert sich wieder, es liegt was in der Luft, ich weiß nicht, ob das Samen sind von den Bäumen oder irgendwie so, es riecht irgendwie anders und es ist ein Wechsel da. Und das habe ich als kleines Kind schon erlebt, als Grundschüler kann ich mich daran erinnern, ich das irgendwie genossen und habe versucht, das in Worte zu fassen. Vielleicht habe ich nicht die richtigen Worte gefunden, ich weiß es nicht. Wir haben den Song aus dem Programm geworfen.
Ich würde sagen, an dieser Stelle spielen wir den mal eben ganz kurz an, dass wir ein kleines Gefühl dafür kriegen, wie der Frühling denn so ist.
Mit einem Lächeln im Gesicht bin ich heute aufgewacht und hab die Sonne angelacht. Die Vögel zwitschern ihren größten Hit. Und das Leben und meine Seele singen mit. Und es beginnt wieder von vorne. Ich fühl mich wie neu geboren. Der Winter hat wieder verloren. Ich spür das Leben in den Ohren. Darauf freu ich mich jedes Jahr. Aus meiner Gruft, ein neuer Duft liegt in der Luft. Alles singt und springt und schwingt. Alles sprießt und fließt und niest. Es ist genau wie im letzten Jahr.
So, das ist der Frühling. Wir sprechen hier gerade immer noch über alternative Kindy-Musik. Und es geht darum, wie sind Kinder denn so live? Du hast eben auch schon gesagt, dass du die Kinder irgendwie beschäftigen musst. Ich weiß nicht, ob das dein genaues Wording war. Ich habe jetzt kein Konzert von dir gesehen. Habe ich mir das so vorzustellen, dass du die auch so ein bisschen, so ähnlich wie im Musikunterricht, fast schon so ein bisschen animieren musst? Gehört zu deiner Musik tatsächlich auch irgendwie Bewegungsprogramm oder so etwas dazu?
Manchmal ist das mit drin, weil die Songs geben das manchmal, zum Beispiel die Schlechtwettermachfabrik, wo es darum geht, die Schlechtwettermacht-Zwerge zu ärgern, weil die das schlechte Wetter extra machen, damit wir drin bleiben und uns langweilen. Und am Ende dieses Liedes tanzen diese Zwerge, so ein Stampftanz. Das ist einfach beim Schreiben so entstanden und das funktioniert live ganz wunderbar und die meisten Kids haben richtig Bock drauf, das auch zu machen. Also die müssen oder die dürfen von Anfang an sehr schlecht gelaunt gucken bei dem Lied und die Eltern, ich beziehe die Eltern immer mit ein und ich verarscht die Eltern auch immer so ein bisschen, wenn die sich nicht trauen mitzumachen und so weiter. Die kriegen immer so ein bisschen das Fett weg von mir. Weil ich denke, wenn die Eltern da mit verschränkten Armen stehen, dann ist es halt schwierig, die Kids halt abzuholen. Und ich wünsche mir, dass die Eltern ähnlich frei sind, einfach mitzumachen und zu tanzen. Aber nicht jeder Song hat so einen Mitmachteil dabei. Ich fühle mich nicht als Animateur in dem Sinne, sondern manchmal geben es die Songs einfach her, dass es bestimmte Teile gibt zum Mitmachen. Dieser Song Känguru zum Beispiel, das ist so mein Hit, der hat jetzt, glaube ich, fast 15 Millionen Plays bei Spotify. Hätte ich nie gedacht, der ist einfach so in einer Nacht entstanden, weil meine Tochter dieses so ganz stolz war, wie macht er so und so, wie macht dies und das. Und ich habe dann immer irgendwelche Tiere eingeworfen, die sie nicht kennen kann. Also wie macht eine Schnecke oder wie macht ein Schmetterling oder irgendwie sowas. Und irgendwann war auch das Känguru dabei und da hat sie sowas Ähnliches wie Babadabadu gesagt. Und daraus ist dieses Lied geworden. Und die Kinder lieben das, am Anfang das reinzubrüllen. Also das funktioniert jedes Mal, das ist wirklich gut.
Also du glaubst, dass sie das kennen oder meinst du, dass es so, dass es einfach wirkt?
Ich stelle am Anfang diese Frage, der Esel macht und die Kinder rufen alle, ja, und die Katze macht und der Hund macht und die so und so. Und auch eine Sache frage ich mich, wie macht das Känguru? Früher, als das Lied noch nicht so bekannt war, wussten es die Kinder nicht, dann sind sie angefangen zu springen oder haben gerätselt. Mittlerweile kennen sie es alle, dann rufen sie alle Babadabadu rein. Aber dieser Moment, wo sie zeigen können, dass sie das wissen, das holt auch wirklich alle Kinder ab. Also egal, ob von 4 bis 10, alle brüllen es rein. Das ist faszinierend, das ist schön.
Wie ist das überhaupt? Wie lange halten die Kinder denn so durch in deinen Konzerten? Also ist das alles ein bisschen kürzer oder irre ich da komplett und die Kinder sind noch länger fit als die Eltern?
Nee, das ist wirklich so. Also die sind 50 Minuten Aufmerksamkeitsspanne ist in der Regel drin. Und dann wird es schon teilweise, dann sind die Jüngeren schon so ein bisschen durch, die Älteren können noch ein bisschen länger, aber so eine Stunde, es reicht vom Programm her. Ich würde gerne mehr spielen, oder wir würden gerne mehr spielen, wir sind ja mit der ganzen Band immer unterwegs, ja, aber es geht nicht.
Stichwort Aufmerksamkeit halten, das überhaupt Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist ja auch keine einfache Angelegenheit. Du hast eben Spotify erwähnt, da hat der Känguru-Song ein paar Millionen Aufrufe. Ich habe mir dann YouTube Profil durchgeguckt und da hast du vor allen Dingen, finde ich, das Känguru-Stück auch sehr hübsch fertig gemacht, also sehr mit Gesichtsbemalung und verkehrt rum aufgenommen. Ich habe selber keine Kinder, aber ich sehe das so häufig bei anderen, dass sie dann irgendwie ein Tablet nehmen und da ist dann Peppa Pig drauf und Peppa Pig macht Musik. Ist das wichtig für dich, wenn du Kindermusik, Familienmusik machst, dass so ein Teil auch unbedingt dazukommt. Nämlich also so ein lustiges Video, das man den Kindern auch vorsetzen kann.
Also ich glaube, für meine Vermarktung wäre das sinnvoller, noch mehr Fokus auf YouTube zu legen, weil da sehen die Kinder einen halt noch. Ich bin relativ häufig beim Kika, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass das einen großen Unterschied gemacht hat, was Besuche meiner Konzerte angeht. Also da ist eine Diskrepanz. Also die Spotify-Zahlen entsprechen nicht den BesucherInnen auf meinen Konzerten leider. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau, wie ich das hinbekommen könnte, weil ich weiß, dass die Menschen, die auf meinen Konzerten waren, immer begeistert sind, weil das wirklich tolle, handgemachte Musik ist. Wir sind mit 4, 5 Leuten auf der Bühne, das sind alles sehr gute Freunde von mir und Freundinnen und das klingt toll. Es ist echt schwierig, sich da durchzusetzen. Also wir hatten gerade mal über deine Freunde gesprochen zum Beispiel. Die machen halt 4000 Hallen voll mittlerweile, ne? Das ist der Wahnsinn. Und es ist echt schwierig, da ein ähnliche, also das ist gar nicht mein Anspruch, 4000 Hallen voll zu machen, aber so 500 Leute irgendwie in Deutschland auf einem Konzert wäre toll. Dann könnte ich eine Tour machen und so weiter. Im Moment ist man, muss ich immer so auf Abruf sein. Und das ist, auf Dauer ist es schwierig. Und die Schwierigkeit ist...
Warte mal eben ganz kurz, Jan. Das ist, hier trinkt ein Hund. Nur, dass wir das kurz erklären. Was ist das für ein seltsames Geräusch?
Schlabbergeräusch im Hintergrund.
Genau, wir sitzen hier draußen bei Jan in Georgsmarienhütte und um uns herum das pure Leben in Form eines Hundes. So, aber zurück zu YouTube.
Ja, und wir haben halt Videos gedreht zu unterschiedlichen Songs. Wir haben zum Beispiel viel Geld ausgegeben für ein Video in Hamburg. In Übel und Gefährlich haben wir das gedreht, zu dem Song Gagelkark. Es ist ein richtig, richtig tolles Video geworden und es hat nur 16.000 oder 17.000 Views. Ich habe die Rückmeldung bekommen, für viele Kinder ist das irgendwie zu gruselig. Und ich habe das gar nicht als gruselig empfunden. Es ist halt so eine bunte Monster-Party-Welt im Übel und Gefährlich. Aber ich finde es extrem schwierig, da den richtigen Ton zu treffen. Also gerade wenn es um Bilder geht, wenn es erwachsene Ideen sind von dem Song. Ein Kind würde den komplett anders drehen, das Video. Ich hatte aber auch keine Lust, nur so niedliche Zeichentrickfigürchen halt irgendwie zu zeigen. Und ja, das ist schwierig. Also die niedlichen Zeichentrickfiguren funktionieren definitiv besser, wenn ich mir so die YouTube-Zahlen von anderen Künstlern und Künstlerinnen angucke.
Dann noch die vermeintlich wichtigste Frage zum Ende des Interviews. Haben wir jetzt über irgendetwas nicht gesprochen, was dir aber total wichtig wäre, in diesem Kontext nochmal zu erwähnen?
Diese Frage, was ist Kindermusik, die kann man halt wirklich tiefgreifend erörtern, ne? Also warum fällt einem immer als erstes Rolf Zukowski ein, wenn man über Kindermusik spricht? Oder warum haben die meisten Erwachsenen das Gefühl, Kindermusik ist blöd? Also selbst wenn ich mit Menschen rede, die mich kennen und die mir sympathisch sind und man sich über unterhält und was machst du denn so und so weiter und so fort, merke ich ganz oft, wenn ich sage, ja, ich mache Musik für Kinder oder Familien, dass dann ganz schnell abgeschaltet wird und nicht mehr nachgefragt wird, was das jetzt eigentlich ist. Und die Leute ganz oft ein Bild, einen Sound im Kopf haben, der uninteressant ist oder belanglos. Und dass Musik für Familien sogar gut sein kann, gut produziert, gut getextet, das ist bei vielen, vielen Leuten noch gar nicht angekommen.
Jetzt mal abseits der Familienmusik oder der Kindermusik. Es ist ja alles zumindest einigermaßen greifbar, einigermaßen echte Lebenswelt, die du versuchst abzubilden in deinen Songs. Aber hast du manchmal so einen Gedanken, so richtig Bock auf was Ultra-Erwachsenes? Oh Mann, jetzt würde ich aber echt gerne mal richtig in den Death Metal einsteigen. Mhm. Da die Ohrenschützer haben wir gar nicht für die Kinder. Hast du solche Momente, dass es mal so richtig, richtig erwachsen werden soll? Und dann denkst du dir, ja, aber das Publikum ist noch so jung, wir können es nicht machen. Oder was tust du dann?
Ja, habe ich auf jeden Fall. Also ich schreibe nach wie vor deutsche melancholische Lieder, in denen es um Beziehungs-, Trennungsängste geht, um Depressionen, um Lebenszweifel, und die kann ich natürlich nicht in das Projekt Herr Jan packen. Wenn, dann nur in einer sehr metaphorischen Art und Weise. Also ich versuche schon auch über Trauer zu sprechen. Also ich habe auch einen Song geschrieben über Trauer und dass es gut ist zu weinen und so weiter und so fort. Aber dann mache ich das eher auf so eine Ebene wie unsere Seelen sind manchmal voll wie Wolken und müssen regnen. Daher kommen die Tränen. Aber genau so richtig tiefschürfend, melancholisch, traurig singen tue ich gerne. Aber das müsste ich dann irgendwie auf einem anderen Kanal machen und nicht als Herr Jan. Ja.
Lieber Jan, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank, schön, dass du da warst. Freut mich, danke.
Dann hören wir noch einen Song von Jan, würde ich sagen. Hast du einen, den du besonders gerne hören würdest?
Oh, spiel doch mal Grummelbär.
Wir spielen einen Grummelbär. So, und dann geht's gleich weiter hier mit dem Musikpädagogen Wilfried Grun.
Ich bin nach einer kurzen Nacht zu früh aufgewacht. Hätte gerne noch ein wenig Zeit im Bett verbracht. Ein kleiner Mensch ist wach und hüpft auf der Matratze. Ich lass ein tiefes Grummeln hören und greif mit meiner Tatze nach der Bettdecke. Zieh sie hoch bis über beide Ohren. Keine Chance, ich hab sowieso verloren. Also steh ich auf, doch leider mit der falschen Pfote. Meine Augen sind noch klein, mein Atem hat ne strenge Note. Will in die Küche gehen und nach nem Kaffee sehen. Stoß mir am Tür an die Zähne. Der kleine Mensch ist gut gelaunt, ich scheine zu verstören. Er sagt,
hey, was ist los?
Also, ich will's dir klären, ich bin heute ein Grummelbär. Heute bin ich ein Grummelbär. Heute ist mir alles viel zu laut und zu grell. Ich trag ein Pelz, doch ich hab ein dünnes Fell. Heute bin ich ein Grummelbär. Ich bin heute ein Grummelbär. Möchte ich am liebsten ganz allein in meiner Höhle sein.
Komm, wir gehen aufs Trampolin.
Oh, nee.
Oh, den ganzen Playmobil.
Oh, nicht so Lust eigentlich.
Über Pop, NDR Blue. Ich bin rausgefahren in den Schwarzwald, ein kleines beschauliches Dorf. Wenn ich mich umgucke in dem Raum, in dem ich hier jetzt sitze, unzählige Bücher in Regalwänden. Mir gegenüber sitzt Wilfried Grun. Guten Tag.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Herr Grun, Sie haben mal angefangen als Musiklehrer an der Schule und haben sich dann so über die Jahre weitergehangelt in den Hochschulbetrieb, in die wissenschaftliche Beschäftigung mit Musikunterricht, mit Musik und Kindern. Wenn wir jetzt mal eine Grundschulmusikstunde ganz grob gefasst malen müssten, was müsste die für Elemente beinhalten, dass Sie sagen würden, das ist guter Musikunterricht?
Grundsätzlich würde ich sagen, wir müssen natürlich viel früher anfangen, aber ich will gleich zu Ihrer Frage kommen. Wir müssen natürlich viel früher anfangen, lange, viele, 6 Jahre, bevor sie in die Schule eintreten, die Kinder. Aber eine gute oder interessante Musikstunde in einer Grundschule würde ich mir vorstellen, dass es ein großer Raum ist, wo wir gar keine Stühle und Tische brauchen und keine Tafel, sondern wo wir mit Instrumenten, die der Lehrer spielen kann, mit unserer Stimme, mit unserem Körper Klänge erzeugen, uns bewegen und auf ganz vielfältige Weise Musik in ihren verschiedenen Erscheinungsformen erfahren können. Als Rhythmus mit den verschiedenen rhythmischen Abfolgen, als Melodie mit den verschiedensten musikalisch-tonalen Strukturen, sodass eine Vielfalt da ist, die sich im Wechsel zwischen Wiederholung und Neuartigkeit und Fremdheit abwechseln. Denn wir wissen, nichts ist interessanter und stimulierender für das Gehirn als Wiederholung, immer wieder das Gleiche, aber auch dazwischen immer wieder etwas Neues. Hoppla, das habe ich ja noch nie gehört, noch nie gesehen, noch nie gemacht. Und diesen Wechsel hinzubekommen zwischen Wiederholen von Vertrautem, vertraut machen durch Wiederholung und Neues, damit das Gehirn einen Stups kriegt, wieder neu Acht zu geben, das wäre so ein Prinzip, das ich mir nicht nur in der Grundschule, auch davor vorstellen würde.
Wenn Sie jetzt an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken und sich jetzt modernen Musikunterricht anschauen, was hat sich so in den letzten Jahrzehnten verändert, vielleicht verbessert?
Es hat sich mit Sicherheit ganz furchtbar viel verändert. Gegenüber früher, na, das war ein reines Lernen. Man musste, der Schüler trat vor die Klasse und musste irgendwas vorsingen, was schrecklich war. Und wenn man nicht singen konnte, dann kriegte man gesagt, sei still, du kannst nicht singen. Das ging noch bis in die 70er, 80er Jahre hinein. Ich entsinne mich an einen großen neurobiologischen Versuch zum musikalischen Lernen, wo ich 8 Klässler hatte. Und da war ein Mädchen, das überhaupt nicht sauber singen konnte. Aber ich wusste, die spielt Klavier und hat bei Jugendmusizierten Preis gemacht. Und da habe ich die gefragt, hast du nicht mal Lust, mir was vorzuspielen? Und die spielte wirklich schön. Den Preis hatte sie durchaus verdient. Und ich sagte, und wieso kommt es, dass du gar nicht so richtig singen kannst? Was macht ihr denn in der Schule? Naja, in der Schule rechnen wir mit Noten. Rechnen wir mit Noten. Das war in den 80er Jahren noch. Und dann hat der Lehrer ihr immer gesagt, sei still, du brummst, du kannst nicht singen. Wenn man das einem Kind 3-4 Mal sagt, dann ist es still und singt nicht mehr. Und wenn es nicht mehr singt, kann es nicht die Stimme entwickeln lernen. Insofern weiß ich nicht, ob sich damals schon so wahnsinnig viel geändert hatte. In der jetzigen Zeit wird, glaube ich, sehr viel Wert gelegt auf das eigene Tun, auf die eigene Handlungsfähigkeit, auf die Konfrontation mit neuen Formen der Musikpraxis, aber auch mit Fragen der interkulturellen Problematik. Das heißt, wie gehen wir um mit den Kindern, die neben mir sitzen, die aus Afghanistan kommen, die aus Syrien kommen, die eine ganz andere kulturelle Prägung haben. Da hat sich sicherlich gewaltig viel verändert.
Sie haben eben auch gesagt, naja, Grundschulunterricht, das ist auch schon reichlich spät. Man sollte ja früher anfangen, dem Kind Musik nahezubringen. Wie früh ist das denn? Was meinen Sie denn damit genau?
Da zitiere ich gerne Soltan Kodai, der genau diese Frage gestellt bekam und daraufhin antwortete, Sie müssen anfangen 9 Monate vor der Geburt. Dann machte er eine Pause und sagte, der Mutter. Also das Entscheidende ist das familiäre Umfeld, denn der erste Lehrer des kleinen Babys ist, Lehrer in Anführungszeichen, ist die Mutter. Wie die Mutter zu dem Kind spricht, wie sie singt, mit welcher Stimmlage, in welcher Tonalität, in welcher Klangfarbe, all die Emotionen vermitteln sich ja über das Timbre der Stimme, über die Prosodie, wie wir mit dem Kind reden. Und die Rede ist rhythmisch strukturiert. Gerade wenn wir mit Abzählversen oder auch einfachen Silbenvollen, bum, bum, chika, chika, eschka, libenda, bum, bum, chika, chika, eschka, libenda. Das kann ich einem Baby auch schon nach der ersten Woche vorsagen, mit einer Stimme, die jetzt nicht so tief ist wie meine, sondern ich werde mich an die Stimmlage des Kindes automatisch anpassen. Man hat solche Untersuchungen ja gemacht, indem man sagt, jetzt rede mal mit der Mutter gesagt, rede mal. Eine Doktorandin von mir hat das gemacht. Nur beim Wickeln des Babys mit 2 Wochen, mit 4 Wochen, mit 3 Monaten, darf ich das einfach mal aufnehmen. Ja, die Mutter hat zugestimmt und dann wurde das mal ausgewertet und man sieht, wie unglaublich die Mutter sich exakt auf die Tonhöhenfrequenzbereich, nicht auf bestimmte Töne, aber auf den Frequenzbereich des Kindes einstellt und genau in der gleichen Stimmlage antwortet oder das Kind auch. Es gibt eine Kommunikation, die tonal aufeinander Bezug nimmt. Das Kind hört und imitiert und die Mutter hört und imitiert und so gibt es einen Wechselbezug. Und das geht von Anfang an. Ja, wir wissen auch schon vor der Geburt, dass der Fötus so mit 24 Wochen nach der Empfängnis das Gehör so weit ausgebildet ist, dass es Klänge wahrnimmt von außen. Natürlich gedämpft durch den Mutterleib, aber es kann hören und entwickelt das Hören und reagiert auch. Und das erzählen alle Mütter, dass bei bestimmter Musik plötzlich das Kind furchtbar anfängt. Der Fötus, das ungeborene Kind, plötzlich anfängt zu strampeln. Das heißt, die Fähigkeit, auf Musik zu reagieren, Musik jetzt nicht im Sinne von Kompositionen, die ich vorspiele, sondern in Bezug auf strukturierten Klang, den das Kind wahrnimmt, das ist viel früher schon vor der Geburt. Und entscheidend dafür ist eben, wie Koda das richtig sagte, die musikalische Fähigkeit der Mutter, sich auf die Situation einstellen zu können.
Wenn wir jetzt noch ein paar Schritte weitergehen, also das Kind wird ein bisschen älter, man sitzt zusammen und fragt sich aus Perspektive der Eltern, ich möchte etwas tun für die musikalische Bildung meines Kindes. Habe ich eben gehört, ja, so Verse, das bringt schon ein bisschen was, wenn wir es noch ein bisschen elaborierter haben wollten. Was würden Sie den jungen Eltern raten?
Schön, dass Sie das fragen, denn das ist genau die Frage, die ich mir 1980, 85 gestellt habe. Was kann man denn tun, damit man Eltern eine Anleitung gibt, die Kinder entsprechend musikalisch zu fördern? Immer in Anführungszeichen. Es geht ja nicht darum, dass sie Musik lernen sollen, sondern es geht darum, dass man eine Atmosphäre, eine Umgebung schafft, in der auch das musikalische Empfinden angesprochen wird. Das hat dazu geführt, dass wir ein Institut gegründet haben, nach dem amerikanischen Musikpsychologen Edwin Gordon genannt, das Freiburger Gordon-Institut, das bis heute existiert, das sich eigentlich an die Mütter und Väter und Großmütter und Großväter und Onkel und Tanten wendet, die aber nicht kommen, wenn man nicht sagt, wir machen einen Kurs für neugeborene Kinder. Und dann kamen die Eltern gelaufen. Wir haben uns kaum erwehren können damals, als wir dieses Institut gegründet haben, vor Anmeldung, weil die ganz stolz erzählen konnten, unser Kind ist jetzt ein halbes Jahr und es geht schon in die Musikhochschule zu einem Musikkurs. Und da haben wir ein Konzept entwickelt, dieses Buch, das wir damals zusammengestellt haben für die Lehrer, was man machen kann, damit man den Kindern entsprechend musikalische Informationen, nenne ich das jetzt mal, vermittelt. Das heißt, nicht Sprache verwenden, sondern den ganzen Körper mit Gesten und Bewegungen und genau weiß, wann ist ein Kind so weit, dass es mir zum Beispiel musikalisch antworten kann und wann muss das Kind oder wie lange muss das Kind aufnehmen, dass ich das Kind imitieren muss, damit das Kind lernt in Anführungszeichen, erfährt, körperlich erfährt, was ein Grundton ist, was ein regelmäßiges Metrum ist, in dem es sich bewegen kann, in dem es schaukeln kann, in dem es wiegen kann, in dem es bei der Mutter, bei der Oma auf dem Schoß sitzt und diese Bewegungen zu den Klängen mit vollführt. Also es ist ein ganzes Programm, eine ganze Sequenz, die lerntheoretisch begründet ist, die davon ausgeht, dass wir beobachtet haben, durch welche Stadien läuft ein Kind und erwirbt Fähigkeiten, die es befähigen, dann sich musikalisch adäquat zu äußern, zu improvisieren, zu einer Melodie zu erfinden, sich mit neuen Bewegungen zu artikulieren. Wie bringe ich einem Kind bei, dass es ein regelmäßiges Metrum ist? Ich kann nämlich sagen, jetzt müssen wir mal zählen. 1 und 2 und 3 und wir stellen ein kleines Trampolin hin und ein Kind steht da drauf, gibt der Mutter, dem Vater, dem Großvater die Hand und springt da drauf. Und je nach dem Gewicht des Kindes wird das Kind eine ganz regelmäßige Bewegung machen. Und der Lehrer, in Anführungszeichen, also der, der das Ganze anleitet, wird, wenn er dazu wird dazu einen Rhythmus oder eine Tonfolge produzieren, die genau dem metrischen Ablauf des Kindes, was dem Körper des Kindes jetzt eigen ist, der nämlich viel schneller geht, viel kürzer ist als beim Erwachsenen, sich anpasst. Und auf diese Weise lernt ein Kind, was eine gleichmäßige Bewegung ist. Und es macht es mit großem Spaß. Es gibt nichts Lustigeres und Schöneres für ein Kind, mit der Mutter an der Hand, dem Vater an der Hand, auf dem Trampolin zu hüpfen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, das mache ich mit dem Kind, bevor es in die Schule kommt, und das ist ja am Ende nur ein Beispiel gewesen, ich sehe zu, dass das Kind eine gute musikalische Bildung in diesem Sinne erhält. Was wären denn dann die Folgen? Also ich könnte mir vorstellen, ja, ist dann möglicherweise besser befähigt, ein Instrument zu spielen, überhaupt musikalischer. Aber man hört ja verschiedenste Sachen, dass es, ich nenne das jetzt mal, noch Sekundäreffekte hat auf ganz andere Sachen. Sprache zum Beispiel, Motorik. Könnten Sie darüber noch ein bisschen was sagen?
Also die Stimme sehen wir an als ein Instrument, und zwar ein körpereigenes Instrument. Die Geige, die Flöte, die Trompete, die später kommt, ist eigentlich nur die Verlängerung dieses außerhalb des Körpers sich entwickelnde instrumentale Fähigkeit. Das Instrument kann mehr, kann höher, kann schneller, kann lauter als die menschliche Stimme. Das heißt, es ist eine Erweiterung der Möglichkeiten. Also wenn das Kind mit seiner Stimme, mit seinem Körper vieles kann, also mit sich selber koordiniert ist, sich mit anderen koordinieren kann, was Rhythmus, was Melodik angeht, dann ist es auch bereit, eine instrumentale Ausbildung oder ein Instrument zu erlernen. Aber über den Übergang vom Körper, Atem, Stimme zum Instrument, leider Gottes ist das sehr stark durch neurobiologische Untersuchungen unterstützt worden, den Glauben, dass die Musik auch Transfereffekte erzeugt, was die kognitive Entwicklung angeht. Darüber ist man heute doch sehr vorsichtig geworden zu urteilen, weil es so ganz feste Beweise, dass es wirklich einen Effekt hat, dass der Mensch, der Musik macht, intelligenter wird, einen höheren IQ oder Ähnliches erwirbt, ist eigentlich so nicht aufrechtzuerhalten. Aber Musik hat eine sehr positive Wirkung, vielleicht auch später beim Instrumentalen auf die Sekundärtugenden, dass man sich lernt zu konzentrieren, dass man sich lernt, auf andere zu hören, mit anderen etwas Soziales gemeinsam zu tun, in der Flötengruppe, in dem Orchester, in dem Chor. Aber natürlich auch, wir müssen dran denken, unser Gehirn reagiert ja in den verschiedenen Arealen auf das, was musikalisch kommt, auf die Tonhöhe, auf die Lautstärke, auf die Bewegungsrichtung und auf die einzelnen musikalischen Parameter. Gleichzeitig aber, wenn wir das nachher gelernt haben in der Schule, dass man auch Klänge aufschreiben kann in der Notation oder in einer grafischen Form, lesen wir. Und wenn wir mit der Stimme agieren, müssen wir ja immer kontrollieren mit unserem Gehör, was die Stimme tut. Das ist ein Kreislauf, ein Auditory Motor Loop, eine Schleife zwischen Ohr und Stimme. Und wenn ein Kind irgendwie einen Laut nicht richtig zustande bringt, dann wird die Mutter ja nicht sagen, du musst jetzt die Zähne so machen und die Lippen so und die Zunge so, sondern es spricht einfach vor oder k. Und das Kind wird so oft das probieren, bis das Ohr dem Kind sagt, das war jetzt richtig. Und dieser Auditory Motor Loop, diese Schleife zwischen der motorischen Verschaltung, was im Stimmapparat passiert, und dem Hören, ist ja auch eine Fähigkeit, die wir dann zum Spracherwerb brauchen. Und insofern fördert es natürlich auch den Spracherwerb. Und wenn wir später ein Instrument spielen, haben wir dasselbe. Auf dem Klavier habe ich fertige Tasten. Aber wenn ich eine Posaune spiele, wenn ich eine Trompete spiele, wenn ich ein Streichinstrument spiele, dann muss ich ja über mein Ohr die Bewegung der Finger kontrollieren. Die Finger bewegen sich ja in der Weise, wie mir mein Ohr sagt, das war ja zu hoch oder zu tief, muss ich blitzschnell, bevor der Hörer merkt, es war zu hoch, muss ich ja meinen Finger diese ganz schnelle Reaktion einüben, dass ich über das Ohr diese Bewegungskoordination hinbekomme. Das heißt, die Stimulation verschiedener neuronaler Bereiche im Gehirn ist so vielfältig wie selten bei irgendeiner anderen Tätigkeit. Nicht zu vergleichen mit dem Sport oder mit dem Malen, mit Buntstiften, weil es so vielfältige Dinge hat. Ich muss mich erinnern, was ich gerade gespielt habe oder was sie mir vorgesungen haben, wenn ich das wiederholen soll. Das heißt, es ist die Vielfalt der Stimulantien für das Gehirn, die natürlich zu solchen positiven Effekten führt. Positiv nicht in dem Sinn, mein Kind wird schlauer, wenn es Musik macht, aber es erwirbt viele Fähigkeiten in der Gehirnentwicklung, wenn ich das neurologisch betrachte, die für die Entwicklung des Kindes in jedem Fall von positivem Einfluss sind.
Wenn wir jetzt schon im Gehirn drin sind, nimmt ein Kind Musik eigentlich anders wahr als ein Erwachsener?
mit Sicherheit wird es das anders denn wahrnehmen, denn wir können ja nur wahrnehmen, eben, weil ich, wie ich das gerade sagte, immer im Abgleich mit dem, was ich schon kenne und was ich schon erfahren habe, was ich schon mental repräsentiert habe. Und da das Kind ja in der Phase ist, wo es erst noch mentale Repräsentationen über eine Tonleiter, über einen lauten Klang und Ähnliches erwerben muss, erfährt es natürlich Musik auch auf eine andere Art und Weise. Was aber nicht heißt, dass es nicht jegliche Art von Musik hören kann. Und wenn wir eigene Kinder oder eigene Enkel beobachten, dann stellen wir ja fest, wie dann oft ein Zweijähriger vor dem Radio oder vor dem Plattenspieler, nee, das gibt's heute nicht mehr, vor Spotify im Handy fasziniert steht, mit weit aufgerissenen Augen und fasziniert ist, wenn es vielleicht eine Wagner-Opernauszug hört. Das heißt, das Kind ist ja offen für alles. Aber es kann nur das wahrnehmen, für das es bereits Repräsentationen erworben hat. Hören heißt ja nichts anderes als hören und verstehen. Verstehen immer im jeweiligen Altersbezug. Hören und verstehen heißt ja nichts anderes als aktivieren von bereits erworbenen Repräsentationen. Und dazu dient die Erziehung im Vorschulbereich, im Schulbereich und immer. Und Musik braucht, also wenn ich heutzutage einen Musiksaal einrichten würde, dann würde ich jetzt erstmal den gesamten Tisch- und Stuhl- und Tafelbereich eliminieren, weil das geht nur, wenn wir uns bewegen, wenn wir Möglichkeiten haben, in der vielfältigsten Art und Weise mit dem Körper, mit dem ganzen Körper Musik aufzunehmen und zu erleben und uns dann darüber klar zu werden, was wir da eigentlich erfahren.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, all diese Sachen in der musikalischen Erziehung sind in einem Leben dann nicht abgelaufen. Ich bin erwachsen geworden und ich habe so überhaupt keine Antenne der Musik gegenüber. Habe ich denn noch Chancen als Erwachsener das nachzuholen oder ist es dann so ähnlich wie bei Sprachen, beim Spracherwerb, dass es schwieriger und schwieriger und schwieriger wird, da die Schritte wieder gut zu machen, die ein Kind mit guter musikalischer Erziehung dann genossen hat oder hinter sich gebracht hat?
Sie sagen es, ist so, genau so ist es. Es ist bis ins höchste Alter möglich, Neues zu lernen. Das können wir. Ich habe mit über 80 angefangen, Spanisch zu lernen. Aber es ist sehr viel mühsamer als meine kleinen Enkel, die in Italien aufgewachsen sind, Italienisch gelernt haben, neben ihrer deutschen Muttersprache. Möglich ist das alles, aber es ist sicherlich sehr viel, mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Was die musikalische Entwicklung, wenn Sie sagen, jemand, der dieses alles nicht gemacht hat, ich glaube, jeder Mensch ist empfänglich für Musik. Musik spricht ihn ja unmittelbar an, und zwar das Rhythmische, das Klangfarbliche, die Agogik, die Emotionalität, die in der Musik liegt, spricht alle Menschen an. Sie müssen ja nicht alle Noten lesen können und sagen, oh, das war ein Fissen, das war ein bisschen zu hoch oder das hat jetzt eine Klarinette gespielt. Darauf kommt es ja nicht an. Ich glaube, alle Menschen haben bis auf ganz wenige, man geht vielleicht von 2, 3, 4% der Bevölkerung aus, die tatsächlich eine solche Amusie haben, dass sie tatsächlich keine Rezeptoren für diese Klänge entwickeln, für die Musik tatsächlich eher etwas Unangenehmes ist. Aber die allermeisten Menschen können mit Musik sehr positive Erfahrungen machen. Aber es ist natürlich in jedem Fall schöner, wenn ich, und das gilt ja für alles, wenn ich schon in früher Jugend anfange, mich für die Natur zu interessieren, mit meinem Körper mich entsprechend bewegen lerne im Sportunterricht, wenn ich meine motorischen Bewegungen zum Zeichnen erwerben kann, wenn ich mich sprachlich ausdrücken kann und wenn ich Musik hören und machen kann. Natürlich ist es eine Bereicherung des Lebens. Aber die das Pech hatten, das nicht in ihrer Kindheit zu haben, sind nicht verloren.
Sie haben eben erwähnt, dass Sie Enkel haben. Dann haben Sie mindestens ein Kind. Ist Ihnen dann bei der Erziehung Ihrer Kinder mal irgendetwas aufgefallen, bei dem Sie gesagt haben, ui, das ist ja interessant, das könnte ich für meine Forschung sehr gut gebrauchen?
Als meine Kinder noch so klein waren, habe ich mich mit diesen Forschungsfragen noch weniger beschäftigt. Aber bei den Enkelkindern habe ich das natürlich besonders gut gesehen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass diese Erfahrungen dann in die Gründung dieses Instituts für frühkindliches Musiklernen eingeflossen sind. Dieses Beispiel, dass ein kleines Mädchen damals eben noch vorm Radio steht und völlig fasziniert eine Arie aus Tristan und Isolde, einem langen Ding, mit dem ich relativ wenig anfangen kann, das mich nicht so emotional angesprochen hat wie dieses Kind, das eine Viertelstunde, 20 Minuten wie angewurzelt stand und nur fasziniert mit dem Mund alles versucht hat zu imitieren, lautlos gemacht hat. Was einem gezeigt hat, ist vielleicht nichts falsch, als zu glauben, Kinder brauchen Kindermusik, die ganz einfach und primitiv ist. Nein, Kinder brauchen Musik. Und alle Musik, die wir machen, hat einen Ausdruck, hat eine kommunikative Funktion. Es gibt keine Musik, die man macht, die man nicht will, dass sie irgendjemand anders, außer mir selbst, oder ich setze mir noch Hörklappen auf. Musik ist immer etwas, was ich mit mir selber oder auch mit anderen teile. Also da würde ich sagen, da ist natürlich sehr viel eigene Erfahrung und Beobachtung auch eingeflossen in die Entwicklung solcher frühkindlichen Lernprogramme. Aber ich muss sagen, entscheidend waren nicht so sehr meine eigenen Kinder, sondern eine Begegnung mit Edwin Gordon, dem Musikpsychologen aus Amerika, der mir die Augen, Quatsch, die Ohren geöffnet hat für das, was Kinder können und wie Kinder durchlaufen, der Jahre seines Lebens damit zugebracht hat, Kinder zu beobachten, wie sie mit Musik umgehen, ganz klein, wenn sie noch im Körbchen liegen, 2 Wochen alt sind und im Laufe der Zeit, bis sie eingeschult werden. Und oft war der Bruch mit der Schule der härteste und ich hoffe, dass der heute nicht mehr so ist, ich weiß es aber nicht, weil dann der Unterricht so ganz anders ist als das, was wir aufgrund der Lerntheorie mit den Kindern gemacht haben.
Ich will noch mal einen kleinen Schritt zurück. Sie haben eben Kinderlieder angesprochen. Ja. Das ist mein roter Faden hier in dieser Sendung. Ich fand das ganz spannend, weil Kinderlieder haben in meiner Welt damals auch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Es gab trotzdem viel Musik zu Hause. Die kam dann häufig aus dem Radio oder über andere Medien zu mir. Ich hatte immer den Eindruck, als Kind komme ich auch damit eigentlich sehr gut klar. So ähnlich wie Ihre Beobachtung dann mit Ihrer Enkelin. Ich würde noch mal gerne auf Ihre Meinung zu Kinderliedern hinaus. Haben Sie da sogar eine leichte Abneigung oder fahren Sie eher auf der Egalschiene?
Kinderlieder oder Lieder überhaupt, müssen nicht nur Kinderlieder sein. Lieder aus der gesamten Welt spielen natürlich eine unglaublich hilfreiche Rolle in dem musikalischen Erleben von Kindern. Was ich in den Untersuchungen in dem Gordon-Institut festgestellt haben, unsere Kinderlieder, die wir in den vielen sehr schönen Liederbüchern für Kinder, es gibt unendlich viele, mit schönen Bildern und Zeichnungen und allem, was dazugehört, abgedruckt sind. Was mir aufgefallen ist, wenn ich mir die Liederbücher angeschaut habe, dass die überwiegende Mehrzahl der Lieder für Kinder von Herausgebern im geraden Takt, im 2- oder 4/4-Takt notiert sind, also ein regelmäßiges Metronom haben, ganz selten im Dreiertakt, ganz wenig. Das betrifft auch und ganz besonders die Tonalität. Die Kinderlieder sind fast alle, ich würde sagen 98% geschätzt, in der Dur-Tonalität. Es gibt aber außer Dur-Tonalitäten das Moll und es gibt mittelalterliche Modi, das Dorische, das Phrygische, das Mixolydische. Und ich entsinne mich, als ich in dieser Phase war, von Edwin Gordon viel zu lernen, war ich in Amerika und habe meinen Mentor Edwin Gordon in einer Schulklasse besucht und dann auch mal selber dort unterrichtet. Und ich komme morgens in die Schule und das kleine 8-jährige Mädchen kommt auf mir zu und sagt, oh, Mr. Groom, can we improvise in Phrygian today? Und ich habe gesagt, hä? Und er hat gesagt, can we improvise in Phrygian today? Die hatte gedacht, ich habe die nicht verstanden. Ich hatte die sehr wohl verstanden. Aber in meinem ganzen pädagogischen Leben hatte mich noch nie ein Schüler gefragt, können wir mal phrygisch improvisieren? Die meisten wissen gar nicht, was phrygisch ist oder wie phrygisch klingt.
Könnten Sie es denn kurz mal sagen?
Phrygisch ist ein Klang, ist ein Melodiemodell. Ja, da, da, di, dam. Ja, da, da, di, dam. Da, 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 di, dam. Iam, bam, bam, badi. Ich habe das Mädchen gefragt, warum sollen wir denn phrygisch? Ich habe schon verstanden, du möchtest phrygisch. Warum machst du denn? Oh, I love Phrygian. Ich habe dieses Mädchen unheimlich gut verstehen können. Es ist eine tolle Tonalität. Ist nicht Dur, ist nicht Moll, ist dann was anderes. Das kommt nicht so oft vor, aber irgendwie emotional ist das unglaublich anregend, ansprechend. Und wenn ein Kind das erfahren hat, und wenn es das erfahren hat, so auch den Namen nachher wusste, sagte, das war jetzt, die Musiker nennen das Phrygian. Wir sagen, es geht ja da dam bam pa. Und dieser Klang, den nennen die Musiker Phrygian. Oder bestimmte Dinge, jetta da dam pa, du ta te du dei du dei du, du ta te du ta te du. Und immer wenn er das hört, sagen die Musiker dazu Synkope. Das Wort Synkope ist für ein Kind. Ich habe Synkope gelernt in der Musikschule. Dann haben wir gesagt, Synkope ist griechisch. Das heißt Zusammenstoß, ist korrekt. Synkopein heißt Zusammenstoßen. Und da stoßen Takt und Rhythmus zusammen. Der Rhythmus will anders betonen als der Takt. Habe ich gesagt, gut, okay, jetzt weiß ich, was das ist. Ich hatte überhaupt keinen Klang. Ich wusste nicht, wie das klingt. Wir haben den Kindern versucht beizubringen, wie klingt das? Und wenn sie das da 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 ba, 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 bam, bam, ba. Und wenn sie diesen Klang haben, sagen immer, wenn er das hört, dann sagen die Musiker Synkope. Das ist der Name. So wie du Fritz und Franz und Michael heißt, heißt dieses Ding eben Synkope. Und dann ist es mir in der Straßenbahn passiert, das sind Kinder, fünfte Klasse, als sie mich gesehen haben, du tate, du tate, du dei, du. Und die Passanten in der Straßenbahn dachten, das sind zwei völlig Verrückte. Ich habe mich gefreut, weil ich gemerkt habe, die Kinder haben jetzt plötzlich begriffen, was das ist und mit dem Namen einen Klang verbunden. Und das ist das Essentielle, dass wir nicht Wissen vermitteln im Musikunterricht. Und wenn ich mir die tollen Musikbücher, die es heute gibt, anschaue, wird noch sehr viel Wissen vermittelt, Wissen über Musik, bevor ein Wissen in der Musik als Musik vermittelt wird. Das Wissen über Musik nicht, ich weiß jetzt, wie man das schreibt, das Wort Synkope mit Y, sondern dass ich, wenn einer sagt, das ist eine Synkope, ich mir innerlich den Klang höre. Dieses Vermitteln von musikalischem Wissen, das müssen wir ganz früh anfangen. Musikalisches Wissen nicht als verbales, als kognitives Wissen, sondern als körperliches. Embodiment ist das Fachbegriff dafür heutzutage. Das körperliche Erfahren von Klängen, und den können wir dann auch später Namen geben. Und wenn Sie mich nach den Liederbüchern gefragt haben, dann würde ich mir vorstellen, dass ganz viele fremdartige Lieder aus allen möglichen Kulturen in allen möglichen Tonalitäten sind. Denn das Ohr, der Verstand, die neurologisch besprochen, die neuronalen Netzwerke brauchen und reagieren immer wieder auf Neues. Das Neue ist das Interessante. Das immer Gleiche blende ich aus. Den tropfenden Wasserhahn kann ich ausblenden. Also das Gehirn braucht immer wieder was Neues. Wir haben festgestellt, dass wenn man eine Melodie dem Kind oft genug vorsingt und dann singe ich es mal eine kleine Terz tiefer, dann ist es für das Kind eine völlig andere Melodie. Das reagiert nicht als in der Form, dass es erkennt, oh, das war ja das Gleiche. Das macht man so mit dem Head-Turn-Paradigm. Das Kind sitzt auf der Schoß der Mutter und guckt euch irgendein Bild an und hört die Musik, die wir immer wieder vorher schon gesungen haben. Und dann kommt diese bekannte Melodie eine kleine Terz tiefer oder höher. Und dann geht der Kopf sofort zur Mutter. Was war denn das? Wo das Kind signalisiert, das war aber was ganz. Jetzt ist was passiert mit der Melodie. Kinder hören sehr viel differenzierter, als wir das können, was Gleiches und was Verschiedenes. Das Problem ist nur, dass was wir gleich und verschieden nennen, ist was anderes, als was die Kinder gleich und verschieden nennen. Für die Kinder kann gleich sein, der Vater singt das und die Mutter singt das. Das ist verschieden, auch wenn die beide die gleiche Melodie singen. Aber es ist ja verschieden. Einmal ist der Papa und einmal ist es die Mama. Das heißt, sie haben andere Kriterien. Und das müssen Kinder im Lauf der Zeit lernen, dass das, was die Erwachsenen tun, bestimmten Konventionen folgt. Und die Schule ist dazu da, diese kulturellen Konventionen zu vermitteln. Wir in der musikalischen Früherziehung sind dazu da, diese musikalischen Erlebnisformen zu internalisieren, zu verkörpern.
Lieber Herr Dr. Grun, vielen Dank für das Interview. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Eine Frage habe ich jetzt aber doch noch, wo Sie jetzt von besseren Beispielen gesprochen haben für Kinderlieder oder Lieder für Kinder. Hätten Sie einen Wunsch, was Sie gerne hören würden, vielleicht auch aus diesem Kontext?
Machen Sie einen kleinen Ausschnitt aus Hindemiths Wir bauen eine neue Stadt. Da kommen alle möglichen Modi in alle möglichen Rhythmen drin vor und Kinder hören das eigentlich furchtbar gerne an.
Das kriegen wir hin. Vielen lieben Dank. Und das ist NDR Blue. Das war Nachtclub über Pop für heute. Ihr hört gleich zwei kurze Stücke aus Wir bauen eine Stadt, gesungen vom Rundfunk Kinderchor Leipzig aus dem Jahr 1978. Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Klassiker aus der Sendung mit der Maus hinterher, ebenfalls aus den 70ern. Die Sänger können nicht ganz so gut singen wie die Kinder, sind dafür aber lustiger. Mein Name ist Henning Cordes. Tschüss, macht es gut.
Beim Sturm das Dach vom Haus.
Glücks entstehe vom Schlachthof aus.
Wer muss her?
Qualmt der Toast im Toaster düster.
Schlagen Flammen aus dem Lüster.
Wer muss her?
Wer muss her?
Wer muss her?
Wer muss her? Die Feuerwehr.
Die ganze Stadt springt 1, 2, 3 mit einem Satz zur Seite. Die Straße frei, auf Tauben suchen Zweite.
Wir fahren nicht mit der Eisenbahn, die hält an jedem Bahnhof an. Und auch nicht mit dem Roller, das wäre ja noch toller.
Brennt zu Haus die Weihnachtstanne,
kocht der Braten in der Pfanne.
Wer muss her?
Läuft die Wohnung voll mit Wasser,
wird der Teppich immer nasser.
Wer muss her?
Wer muss her?
Wer muss her?
Wer muss her? Die Feuerwehr.
Blauen Warnlichtlampen blinken auf meinem Wagendach. Ich sause, dass die Reifen stinken und das macht ins Horn nach Krach.
Wir fahren nicht mit dem Karussell, das dreht sich doch nur auf der Stelle.
Und auch nicht mit dem Trecker, das gibt ja nur Gemecker.
Sitzt ein Papagei im Baum,
hast du einen schlechten Traum?
Wer muss her?
Hören wir nach Sibylen knarren, rauchen wir Brasil-Zigarren.
Wer muss her?
Wer muss her?
Wer muss her?
Wer muss her? Die Feuerwehr.
Selbst am Sonntag nach Mittag, das hältst du doch im Kopf nicht aus. Wenn andere noch am Kuchen nagen, jagen wir zum Einsatz raus.
Wir fahren nicht mit dem Linienbus, weil der auf Linien fahren muss.
Und auch nicht mit dem Tandem, da wird man uns blöd ansehen.
Wenn's bei uns im Spritzenhaus, dann spucken wir das Feuer aus.